Ich war nur als kleiner Beitragsmacher dabei, dann fiel der Interviewer aus. Dann hieß es, Wagner, hast du einen Anzug dabei? Ja, ja, ich habe einen Anzug dabei. Den hatte ich aber eigentlich dabei, um abends auf die Partys gehen zu können. Ja, dann machst du morgen Interviews. Ich hatte damals noch einen Ohrring an, wenn ich mir heute die alten Bilder angucke.
Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Mit Carsten Kulawik.
Herzlich willkommen an den 1000 Sasser Moderations-Allrounder, an das Reporter-Juwel und den Minigolfkönig. Über RPR, DSF und Sat1 kam er zu Sky und arbeitet jetzt bei RTL und Magenta Sport, der Geysir von Andernach, Thomas Wagner. Hallo.
Ja, schönen guten Tag. Jetzt bin ich ja fast ein bisschen geplättet über so eine schöne Anrede, was da alles drin ist. Vielen Dank auch an die Kollegen, die meine Spitznamen ausgeplaudert haben. Ja, vielen Dank. Freue mich da zu sein.
Und dann muss ich direkt bei Spitzname einhaken, beim Geysir von Andernach. Woher kommt denn dieser Spitzname?
Also ich weiß es jetzt nicht so ganz genau. Du weißt ja oft, dass es bei Spitznamen so ist. Irgendeiner wirft das mal in den Raum und dann verfestigt sich das Ganze. Grundsätzlich komme ich aus dieser Gegend. Ich bin am Laacher See geboren, also zwischen Mayen und Andernach. Grobe Richtung von Köln, 75 Kilometer südlich Richtung Koblenz. Und da gibt es tatsächlich dieses Naturphänomen des Geysirs, was man ja sonst in Island meistens nur findet, also so eine sprudelnde Quelle, die ab und zu in regelmäßigen Abständen ausbricht. Und da ich gerne auch mal bei Diskussionen über den Fußball gerne sehr emotional werde und auch sonst vielleicht ein emotionaler Typ bin, hat dann irgendeiner mal mich von den Kollegen von Magenta Sport, ich weiß nicht genau, ob Cedric Pick oder Christian Straßburger oder Stefan Fuckert, ich weiß es nicht, hat mich auf jeden Fall Geysir von Andernach genannt. Und es hat sich durchgesetzt und egal, wo irgendwas ist, lese ich dann immer in unserem Chat, der Geysir sprudelt wieder. Aber netter Name, kann ich gut mitleben.
Auf jeden Fall, der Geysir sprudelt. Mal gucken, inwieweit er heute sprudelt in unserem Gespräch. Du hast ja schon die Gegend angesprochen, Andernach im Kreis Main-Koblenz in Rheinland-Pfalz. Du bist da groß geworden und hast angefangen bei Radio Andernach. Das klingt für mich erstmal wie so ein ganz kleiner Lokalsender, aber da steckt noch ganz viel mehr dahinter. Das ist nämlich kein Lokalsender, sondern für wen habt ihr damals Programm gemacht?
Ja, das ist richtig. Ich habe damals zu Schulzeiten immer schon gesagt, ganz interessant, ich habe eine alte Abi-Zeitung gefunden von 1990 und da steht drin, Berufswunsch Sportmoderator. Das hat sich ja zumindest einigermaßen gedeckt. Ich musste dann zur Bundeswehr und es gab tatsächlich in Andernach, also direkt vor der Haustür, einen Radiosender für die damals im Ausland stationierten Soldaten. Man muss sich das so vorstellen, wir haben Kassetten aufgenommen in einem richtigen Tonstudio und haben eine Stunde Programm gemacht und haben das wöchentlich zu den Standorten, ich glaube nach Somalia, wo dann so Blauhelm-Einsätze waren, haben wir das hingeschickt. Und ich habe dann eine richtige Redakteursausbildung bekommen, habe auch 2 Jahre Mannschaftsdienstgrad gemacht. Und so war es eigentlich meine erste Berührung. Ich habe natürlich damals noch einen gewaltigen Dialekt gesprochen. Aber nachdem mein großer Traum, Fußballprofi zu werden, irgendwie nicht in Erfüllung gegangen ist, habe ich gedacht, ich muss anders ins Stadion reinkommen. Und dann bot sich mit diesem Radiosender, mit den ersten Schritten, bot sich dann eine Möglichkeit. Und ja, dieser Sender hat mir echt eine Menge ermöglicht.
Wolltest du auch bei der Bundeswehr Karriere machen? Da soll man ja auch gut verdienen können. Oder war das wirklich für dich nur diese Eintrittskarte in den Journalismus, wenn wir bei dir zurückblicken? Du hast ja auch gesagt, als Fußballer aktiv gewesen, 150 Spiele in der 4. Liga gemacht, als richtiger Klopper in der U21 Rheinland-Auswahl hast du auch gespielt. War das dann für dich der Eintrittsweg in diesen Bereich dann?
Ja, also beim Fußball war es so, ich war sicherlich nicht völlig untalentiert. Wir sind auch, wie gesagt, auch mit der A-Jugend Rheinland-Meister geworden, haben sogar um den DFB-Pokal gegen die Stuttgarter Kickers gespielt, die damals ihrerseits im Württemberg-Finale den VfB 5-2 rasiert hatten. Mein Gegenspieler Freddy Bobic, habe ich immer noch zu Hause einen Zeitungsausschnitt. Wagner legte Bobic an die Kette. Letztlich haben die Kickers trotzdem 2-1 gewonnen, haben dann nachher auch den DFB-Pokal gewonnen. Aber ich würde selbstkritisch sagen, 3. Liga hätte vielleicht noch klappen können, aber ich war dann eher so ein Typ Manndecker wie Dietmar Jakobs oder Karl-Heinz Förster, aber ohne deren auch spielerische Mittel. Also das war schon okay. Und Ich glaube, ich wäre zur damaligen Zeit auch so zur Bundeswehr gegangen. Da war ja immer die Frage Bundeswehr oder Ersatzdienst. Aber ich hätte nur ein Jahr gemacht und ich habe auch gar keine Ambitionen gehabt, irgendwie eine Offizier- oder Unteroffizierlaufbahn einzuschlagen. Ich habe dann tatsächlich 2 Jahre Mannschaftsdienstgrad gemacht, bin heute Hauptgefreiter der Reserve, war dann irgendwie auch Mannschaftssprecher, also sowas wie Klassensprecher. Ich habe die ganz normale Grundausbildung gemacht bei den Fußpionieren, das war schon anstrengend genug, aber dann hat mich das gereizt und die Sportredaktion lag da brach und ja, da hat sich für mich eine Lücke aufgetan, in die ich dann reingestochen bin und habe wirklich ein paar unvergessliche Erlebnisse gehabt, wie Interviews mit Franz Beckenbauer und Steffi Graf und Olympia 92 in Albertville. Also das war schon toll.
Und was ich auch spannend finde, du warst ja bei Olympia 1992 in Albertville dabei in Frankreich. Was war für dich denn emotionaler oder ein bisschen größer, wenn wir überlegen, 88 Rheinlandmeister oder B-Jugend Rheinlandmeister mit der Sportvereinigung Andernach und nur 4 Jahre später warst du als Reporter bei Olympia dabei.
Also ich finde so, wenn man im Mannschaftssport was gewinnt, also wie gesagt B-Jugend Rheinlandmeister, auch damals mit der Kreisauswahl noch Rheinlandmeister, Rheinland-Pokalsieger in der A-Jugend oder wenn man irgendwas erreicht hat bei den Senioren, dann in der Verbandsliga oder sowas, wenn man das mit einer ganzen Gruppe, wo es stimmt, mit den Jungs zusammen feiern kann, dann finde ich, geht da eigentlich nichts drüber. Also wir treffen uns heute noch mit den Jungs von damals, jetzt nach 32 Jahren, treffen wir uns noch 2-mal im Jahr und es ist nach 5 Minuten eigentlich alles, wie es früher war. Also derselbe Flachs in der Kabine, dieselben Rollen, die jeder hat. Also das finde ich, da geht eigentlich nichts drüber. Trotzdem muss man natürlich sagen, wenn du sowas dann erlebst, stehst da 92 mit einem völlig abgestürzten Dieter Thoma. Der ist, glaube ich, 48. und 54. geworden beim Skispringen. Später hat er sich dann aus der Krise befreit, wurde 4-Schanzentourneesieger und Olympiasieger. Mhm. Wenn du da stehst mit einer Katja Seitzinger, mit einem Markus Wasmeier oder erlebst diesen Wahnsinn in Deutschland-Kanada im Eishockey, Penalty-Schießen, Peter Dreiseitel stellt sich die Scheibe auf der Linie hoch, da kriege ich jetzt im Nachhinein beim Erzählen auch immer noch eine Gänsehaut, weil man dann irgendwie gedacht hat, das ist ja eine Welt, da hätte man nie zu träumen gewagt, dahin zu kommen. Aber das war alles immer noch so, wo man so dran geschnuppert hat. So, wenn man dann irgendwann mal wusste, später bei Sky kommen wir vielleicht auch noch drauf, du machst den Samstagnachmittag, den du früher mit dem Papa im Radio gehört hast und machst dann da die Sendung. Das war schon Testosteron, Adrenalin im Überfluss. Aber dieses emotionale Gänsehauterlebnis mit das Allergrößte, würde ich sagen, sind nach wie vor Erfolge im Fußball, auch wenn sie im kleineren als auf der großen Fußballbühne stattfinden.
Jetzt musstest du dich eben gerade zwischen diesen beiden Optionen entscheiden. Das passt perfekt zu unserer nächsten Rubrik, zur ersten Kategorie hier bei Spitz auf Knopf. Du musst dich zwischen 2 Antwortmöglichkeiten entscheiden, entweder oder. 6 Fragen, 6 Antworten. Und wir starten direkt mit meiner Lieblingsfrage. Corona-Bauch oder Lockdown-Sixpack? Wie sieht's bei dir aus?
Dann eher Sixpack, obwohl ich davon noch weit entfernt bin. Hab tatsächlich 6 Kilo abgenommen.
Respekt. Womit bist du da mehr laufen gegangen, mehr Fahrradfahren oder wie hast du das geschafft?
Ja, schon mehr, also Fahrradfahren und Laufen, also regelmäßiger Sport gemacht, weil oft ist ja so ein bisschen das Problem, du bist in der Woche irgendwie in der Europa League mit der RTL unterwegs, dann kommst du nach Hause, machst was für Magenta, dann hast du montags Sendung auf Nitro mit Laura von Torra zusammen und dann ist manchmal nicht so der Rhythmus da. Ich habe mich dann tatsächlich, also weil ja eh weniger zu tun war, habe ich mir regelmäßig 4-5 Mal die Woche habe ich Sport gemacht und auch ganz bewusst dann mal gesagt, okay, jetzt wird auch mal ein bisschen auf die Ernährung oder aufs Bierchen geachtet und hat ganz gut funktioniert.
Sport machen oder Sport gucken?
Beides total gerne, aber dann eher noch Sport machen.
Currywurst oder Weißwurst?
Currywurst, ganz klar. Am besten Rot-Weiß, Schranke.
So muss das sein. Oder Spezial mit Zwiebeln möglicherweise.
Ja, oder scharf. Vor allen Dingen, je schärfer, desto besser. Ich habe mal irgendwann in Berlin gesagt, ich hätte gerne die schärfste Soße, die ihr habt. Da hat der Typ gesagt, wenn du die Soße hier isst, dann ist die Currywurst für euch 3, wir waren zu dritt, umsonst. Ich habe es geschafft, aber mein lieber Gesangverein.
Aber es war also kein Geschmackserlebnis. War das bei Curry 36 oder wo?
Nee, das war irgendwo am Spreebogen, irgend so ein kleines Ding oder sowas. Also es war dann irgendwann kein Geschmackserlebnis mehr und ich habe ganz schön lange nachgeschwitzt. Also ich wollte eigentlich in den Abend mit einem weißen Hemd reinstarten. Ich glaube, ich bin noch mal ins Hotel, um irgendwie das Hemd zu wechseln.
Ja, wenn dann die Geschmacksknospen irgendwann dann verwelkt sind. Android oder Apple?
Auch wenn meine Töchter mit mir schimpfen, immer noch Android.
Frech oder seriös?
Das ist schwierig. Ich hätte jetzt gesagt, seriöser Frechdachs. Aber eigentlich ganz gerne lieb frech.
Okay, und die letzte Frage. Traditionsclub oder Werksclub?
Ganz klar Traditionsclub. Als großer Fan des Hamburger Sportvereins muss ich ja sowas sagen. Obwohl das im Moment natürlich eine harte Währung ist.
Das wollte ich gerade sagen. Ich wollte jetzt dich nicht direkt mit diesem Thema behelligen, aber wir können direkt damit weitermachen. HSV, was verbindest du mit dem ersten FC Heidenheim im Moment?
Was ich damit verbinde, mit dem ersten FC Heidenheim?
Richtig, letzter Spieltag.
Ja, ja, klar. Der erste FC Heidenheim macht einen Riesenjob seit Jahren. Ich kenne Frank Schmidt, den Trainer, weil ich in der DFB-Trainerausbildung ab und zu mal die Medienschulung gemacht habe. Mhm. Ganz, ganz, ganz angenehmer, toller Trainer, wo ich mich immer frage, warum der nicht schon längst in der ersten Liga aufgetaucht ist. Wir schreiben noch manchmal miteinander. Ja, hat das Optimum draus gemacht. Klar, der HSV hat dann 5:1 zu Hause gegen Sandhausen versagt. Da war allerdings für mich viel schlimmer dieses Schlüsselspiel in Stuttgart, wo sie 2:0 führen und dann in der 94. Minute noch verlieren. Ja, sie haben jetzt zweimal eigentlich aus einer richtig guten Ausgangsposition nichts gemacht. Andere, auch Bielefeld, haben aus ihren Möglichkeiten mehr gemacht. Ich habe so das Gefühl, man hat langsam auch akzeptiert mit der neuen Trainerwahl. Wir sind jetzt erstmal ein Zweitligist. Aber natürlich, es wissen auch die Kollegen vom Magenta, wenn wir am Wochenende irgendwie unterwegs sind und ich habe den Live-Ticker dann an und sowas. Also der HSV hat mich schon ganz schön zum Leiden gebracht. Und die Zeiten, als man sich gefreut hat, HSV-Fan zu sein, die sind ja auch schon ein bisschen länger dabei. Ich war auch selbst im Halbfinale in Fulham noch vor 10 Jahren und ich habe als 12-Jähriger das Europapokalfinale gegen Juve gesehen, aber im Moment ist es schon hart, aber das macht das Fansein ja auch aus, wenn man nicht gerade Bayern-Fan ist.
Absolut, ich vermute, da müssen dich die Kollegen aber auch trösten, wenn ihr unterwegs seid und du den Live-Ticker aufhast. Aber sag mal, wie war deine Gefühlslage am letzten Spieltag? Vierter, ein Punkt hinter dem Relegationsplatz. Das Ziel war quasi zum Greifen nah und am Ende wurde es dann doch nichts draus. Da noch unter Dieter Hecking.
Ja, genau. Also ich habe nach dem Lockdown, nachdem Fußball wieder losging, habe ich mit ein paar Jungs regelmäßig geguckt, Spiel in Fürth, Ausgleich 94. Gegen Bielefeld die Chancen nicht genutzt, dann Stuttgart dieses Erlebnis, dann in Heidenheim das Erlebnis, dann gegen Fürth, glaube ich, in der letzten, oder nee, was war das, irgendwie zu Hause gegen Kiel. Also es war ja Wahnsinn. Immer Last-Minute-Schock und Sandhausen war dann irgendwie fast schon das Heimspiel, das war schon so eine Art Schockstarre. Man setzt sich für den Fernseher und denkt so gut, 0-1, das kannst du ja noch aufholen. 0-2, um Gottes Willen. Dann sagst du 1-2 und dann war aber immer noch kein Ruck in der Mannschaft. Und dann nach dem 1-3 muss ich ganz ehrlich sagen, meine Tochter hat versucht, mich zu trösten. Ich bin dann in den Garten gegangen und habe irgendwie die Blumen gegossen oder sowas. Also ich war also mehr bedient kannst du gar nicht sein. Aber wie gesagt, emotionaler, ich wollte halt direkt aufsteigen, weil Relegation gegen Werder wäre jetzt auch nicht so einfach gewesen, waren diese Spiele zu Hause gegen Kiel und in Stuttgart, wo du einfach leichtfertig was weggeworfen hast. Also trifft mich schon echt hart, wie sie abgestiegen sind. Also im Jahr vorher haben sie sich ja gegen Wolfsburg noch in der letzten Minute gerettet. Da hatte ich wirklich auf der Tribüne, ich bin morgens von Köln dahin gefahren, zurück. Ich hatte echt Gänsehaut und Tränen in den Augen. Man denkt ja manchmal, ist man eigentlich wahnsinnig. Man kann ja selber das gar nicht beeinflussen. Und als sie abgestiegen sind mit dem Heimspiel gegen Gladbach, da musste ich arbeiten, war ich mit ein paar Kollegen dann in der Sportsbar. Ja, da habe ich dann doch schon ein paar Abschiedstränen vergossen, muss man ganz ehrlich sagen.
Und Thomas, das sind Emotionen, die jeder Fußballfan nachempfinden kann, denn in den seltensten Fällen ist ein Verein immer erfolgreich und ja, möglicherweise gibt es am letzten Spieltag eben dann ein sehr, sehr trauriges Ereignis, wo du ja auch richtigerweise sagst, selten liegt es nur an diesem einen letzten Spieltag dann in diesem Moment. Was macht dich denn optimistisch, dass es im kommenden Jahr funktionieren wird mit dem Aufstieg?
Ja, ich habe das ja schon mal ein bisschen so angesprochen. Ich glaube, nachdem man damals abgestiegen ist, war ja Christian Titz noch Trainer. Das ist 2 Jahre her. Man hat das Gefühl, das ist schon Jahre her. Und dann hat man sehr viel auf den Stamm der verbliebenen Spieler gebraucht. Hier so Lasogga, Holtby, Hand. Und hat ja eigentlich am Anfang auch, glaube ich, gedacht, naja, das Material, das wird schon reichen. Irgendwann hat man dann noch so ein bisschen die Nerven verloren. Irgendwann kam Hannes Wolf. Das hat super funktioniert. 7 Siege aus den ersten 8 Spielen. Und dann hast du halt plötzlich von Spieltag zu Spieltag gemerkt, da wurden Spiele verloren, dann wurden alle nervös, auch der Manager Becker war neu, er hat den Trainer vielleicht auch nicht mehr so stützen können, dann kamen auch, muss man ehrlich sagen, ich erinnere mich an ein Heimspiel gegen Magdeburg, wo du führst, klare Hand, Elfmeter, den man hätte kriegen müssen, da gab es noch keinen Videobeweis, jetzt weiß ich, werden alle aufstöhnen, ja, ein HSV-Fan, der soll sich nicht beschweren, damals das Ding in Karlsruhe, ich weiß das alles, ja, aber du weißt ja auch, da kommen beim Fußball dann viele Sachen auch zusammen, dann hat man im nächsten Durchgang gedacht, ja, Dieter Hecking, mein Gott, der wird schon richten, 6-2 gegen Stuttgart, ich war im Start. Und das hat sich angefühlt wie Bundesliga. 11 Spiele, 24 Punkte. Und ich glaube, das ist so eine Mischung aus. Bei den älteren Spielern, die schon länger dabei sind, kommt dann so wieder diese immerwährende Versagensangst. Du wirst immer verspottet im entscheidenden Moment. klappt es dann wieder nicht, wobei sie sich ja oft auch in dem entscheidenden Moment in der Bundesliga gehalten haben. Dann eine Erwartungshaltung, du spielst zu Hause, gerade mit Publikum gegen Mannschaften wie Sandhausen, Erzgebirge Aue, wo der normale HSV-Fan sagt, das gibt's doch gar nicht. Aber verteidigen, taktisch gut stehen, das kann eigentlich jede Mannschaft. Und dann musst du deine Chancen reinmachen. Ich sage nach wie vor, Terodde ist mein absoluter Wunschstürmer, mit dem, glaube ich, wären wir letztes Jahr aufgestiegen. Aber es ist halt ein Geduldsspiel und ich glaube, man hat jetzt ein bisschen abgespeckt. Ich finde, man hat eine ganz gute Achse geholt. Tune ist jemand, der sich im Nachwuchsbereich auskennt und man wird ja auch ein Stück weit demütiger. Und was man auch nicht vergessen darf, im letzten Jahr war es der VfB, davor der FC, die noch deutlich mehr Kohle hatten und den stärkeren Kader. Ja, was soll man sagen? Aller schlechten Dinge sind drei oder aller guten sind dann endlich drei, ne? Weißt du ja auch. Egal wie tief man sinkt und der noch tiefere Tiefpunkt, irgendwann beim ersten Spieltag bist du dann doch wieder da und hängst am Live-Ticker oder am Fernseher und zitterst mit. Ist halt so.
Wir drücken auf jeden Fall fest die Daumen, allein auch wegen deiner Gefühlssituation und deines Blutdrucks, dass es sich im kommenden Jahr ein bisschen verbessert und ihr möglicherweise dann den Aufstieg schon schaffen könnt direkt. Wir haben ja über deinen Start gerade eben gesprochen, Radio Andernach, da ging's los, RPR, DSF, Sat1 und vor über 20 Jahren dann dein Wechsel zu Premiere bzw. zu Sky. Du warst Moderator, Interviewer und Kommentator zum Beispiel für die Fußball-Bundesliga, für die Champions League, Europa League, die deutsche Eishockey-Liga und auch die Tennisübertragung aus Wimbledon. Wenn du jetzt an diese Zeit zurückdenkst, was hat dir am meisten Spaß gemacht oder was lag dir sogar am besten?
Das ist ja eigentlich das Schöne, wenn du den Beruf, sagen wir mal, den Beruf des Sportjournalisten auch so ein bisschen greifst. Ja, also jeder, der jetzt vielleicht sagt bei dem Podcast, auch den habe ich doch mal irgendwo schon mal gehört oder gesehen, der wird mich dann wahrscheinlich eher mit Fußball in Verbindung bringen. Aber ich habe eigentlich immer... Also ich bin totaler Sportnerd. Ob Handball, ob Eishockey, wenn irgendwas Interessantes kommt, hänge ich vor der Kiste oder gehe ins Stadion. Angefangen hat es damals eigentlich so beim DSF ein bisschen in der zweiten Liga mit dem Fußball. Wir hatten ja immer das Topspiel am Montagabend. Dann bin ich halt zu Sky gewechselt. Das war am Anfang noch so ein Verbund. DSF, Sat1 und Premiere damals. Ich saß dann, mein erster Einsatz war neben Fritz von Ton und Taxis als Kommentator-Assistent. Und was mich auch immer fasziniert hat, war Eishockey. Das war auch das Erste, was ich moderiert habe. Ich bin schon mit 6 mit meinem Vater in Köln an der Lennstraße beim Eishockey gewesen. Und beim Eishockey ist es halt schon so, klar, die Jungs sind ein bisschen anonymer, weil sie eben einen Helm auch anhaben, weil die Sportart nicht ganz so populär ist wie Fußball. Aber da hast du dann schon über die Jahre auch ein paar kennengelernt, zu denen du heute teilweise noch Kontakt hast. Überragende Jungs, muss man ehrlich sagen. Und dann auch die Spannung, das Dichte an der Bande, das hat schon sehr viel Spaß gemacht.
Und auch sehr viel Emotionen, ne? Und hier und da mal auf die Mütze hauen. Also ich finde von der Stimmung alleine beim Eishockey, auch wenn da weniger Leute sind als beim Fußball, das ist wirklich grandios.
Ja, und vor allen Dingen auch diese Schnelligkeit, diese Rasanz dieses Sports, es ist einfach grandios, wie du es gerade sagst. Dann im Fußball natürlich so die Anfänge, die Spiele, da hast du dich dann so hochgedient über ein Einzelspiel am Sonntag, über ein Einzelspiel am Freitag und dann irgendwann Samstagnachmittag mal die große Sendung, die um 13 oder um 14 Uhr beginnt, mit Experten wie Effenberg und mit Franz Beckenbauer und so, und das dann zu moderieren, wo du denkst, ey, ich komme hier aus so einem kleinen Kaff, 1500 Einwohner, habe früher mit meinen Jungs zusammen Radio gehört oder sowas und jetzt, also der du denkst ja im Moment wirklich, muss man sagen, boah, jetzt guckst du die ganze Fußballwelt auf dich drauf. Ja. Wobei, du weißt, was ich meine. Das sind vielleicht insgesamt kolumniert 2 Millionen Menschen, die sich das angucken, auch in Sportsbars. Aber fühlt sich schon, das ist schon so ein Moment, der einen sicherlich auch ein bisschen stolz und emotional macht. Aber auch so ein Champions League Viertelfinale moderiert, Real gegen Dortmund damals, als Dortmund leider 3-0 verloren hat. Dann hast du irgendwann, kann ich mich erinnern, wir haben Boxkämpfe gemacht. Irgendwann hieß es, wer kann denn boxen hier? Ich bin jetzt kein Boxexperte in dem Sinn, aber ich habe mich immer für Boxen interessiert. Dann habe ich mich da richtig reingelesen, sind wir nach New York gefahren, Hook-Kämpfe, Mayweather gegen Pacquiao, haben wir aus dem Studio in München gemacht mit dem leider verstorbenen Graziano Rocchigiani, Abraham Hook, mit Uli Wegener, der Legende in New York gewesen.
Wahnsinn.
Also das sind natürlich Erinnerungen, die man einfach da dran hat. Dann Handball, 98, Bronze für Deutschland in Südtirol. Ich war nur als kleiner Beitragsmacher dabei, dann fiel der Interviewer aus. Dann hieß es, Wagner, hast du einen Anzug dabei? Ja, ich habe einen Anzug dabei. Den hatte ich aber eigentlich dabei, um abends auf die Partys gehen zu können. Ja, dann machst du morgen Interviews. Deutschland gegen Russland. Hab da gerade meine Eltern noch angerufen mit, glaube ich, dem ersten Handy, was es gab, oder einen Hausanschluss. Mach nachher mal den Fernseher an. Ich mache heute Interviews. Und dann Heiner Brandt, Kretsche interviewen und sowas. Also das ist natürlich, wenn du das denkst, was das so bei dir selber auch freigesetzt hat. Ne? Du weißt jetzt, oder du weißt es vielleicht nicht, du guckst jetzt deine Kamera und da gucken jetzt 3 Millionen Menschen zu oder sowas und du bist dann, ich hatte damals noch einen Ohrring an, wenn ich mal heute die alten Bilder angucke. Geil. Aber auch so mal Sachen machen wie Golf, BMW Open in Eichenried oder sowas. Also tolle Sachen und auch beeindruckende Menschen, die du natürlich teilweise auch dabei kennenlernst. Und das ist natürlich dann schon was Besonderes.
Ja, Weltklasse. Was haben die Eltern denn gesagt? Jetzt nicht zum Ohrring, sondern dazu, dass du dann irgendwann im Fernsehen warst.
Ja, ich weiß gar nicht, das ist natürlich auch sicherlich ein Stück weit surreal. Also meine Eltern haben mich immer sehr unterstützt in dem eigenen, als ich Fußball gespielt habe, weil ich habe dann halt bei der Spielvereinigung Andernach gespielt und mein Heimatort war 10 Kilometer davon entfernt. Meine Mutter mich abends immer dahin gefahren, abgeholt, weil der Papa war unter der Woche arbeiten. Später bin ich dann mit dem Mofa daher geguckt. Am Wochenende ist der Papa mitgefahren zu den Spielen. Parallel meine Schwester, die hat mal 2. Bundesliga im Tischtennis sogar gespielt. Die musste natürlich dann auch noch versorgt werden, auch ein, also wahrscheinlich sogar das größere Sporttalent in der Familie. Und es war nachher einfach so, dass sie sogar, wenn ich bei Sky irgendwo Evers vor Frankfurt gegen Sandhausen gemacht habe, das haben sie sich auch angeguckt oder sowas. Mhm. Und ich glaube, man kann sagen, die Eltern sind sicherlich angenehm stolz. Und ich freue mich natürlich auch immer, wenn sie mir dann schreiben während der Sendung oder sowas. Aber das ist natürlich teilweise auch für die eine fremde Welt fast. Also wenn ich denen sage, ich fliege jetzt am Dienstag nach Moskau, da ist Champions League, ZSKA gegen Wolfsburg und ich fliege dann in der Nacht von Moskau nach Krasnodar und fliege dann aber nachts mit dem BVB noch nach Paderborn zurück, um am nächsten Morgen wieder in Köln zu sein, dann gucken die sich das natürlich auch erstmal im Atlas an oder sowas. Das ist natürlich was, wo dann wahrscheinlich auch die Eltern sagen, Gott, kommt der Junge rum, aber ist schön, auch so eine Unterstützung von zu Hause dann einfach zu haben.
Auf jeden Fall. Ist das dein Traumjob? Würdest du das so nennen?
Würde ich so unterschreiben. Wie gesagt, erstes Berufsziel war, Fußballprofi zu werden. Hat aus den beschriebenen Gründen nicht geklappt. Ja, das ist auf jeden Fall ein Traumjob, der sicherlich aber natürlich auch Seiten hat, die man nicht immer sieht, die auch nicht ganz unanstrengend sind. Aber insgesamt, was man alles erleben darf, wo andere für Geld zahlen müssen, das darf man nie vergessen und da muss man immer ein Stück weit in der Tat demütig davor sein.
Du hast gerade richtig bildlich beschrieben, wie du unterwegs bist, im Flieger sitzt und dann wirklich die ganzen großen Plätze ansteuerst, ob das jetzt in der Bundesliga ist oder Euroleague oder Champions League. Was sind da eigentlich so die großen Unterschiede zwischen diesen Wettbewerben und in wie oft guckst du jetzt auch, ob du auch das richtige Outfit dabei hast und nicht plötzlich dann mit dem Bundesliga-Outfit in der Champions League unterwegs bist und dann denkst, oh, das ist jetzt das falsche Outfit.
Soll schon mal passiert sein.
Ich habe da was gehört, ja.
Ja. Also wir hatten bei Sky immer eine gibt es ja heute noch, aber ich bin jetzt seit 3 Jahren weg, aber wir hatten immer eine relativ strenge Kleiderordnung. Also es gab genau ein Outfit für die Bundesliga und es gab eins für die Champions League. Das hat sich manchmal auch nur unterschieden, ob noch ein Aufdruck auf der Jacke drauf war, aber es gab auch Zeiten, da war die Bundesliga eher so ein bisschen legerer und die Königsklasse war halt königlich mit Anzug und Krawatte und Hemd und ja, man kann es sicherlich jetzt erzählen, obwohl ich damals wahrscheinlich auch meine Chefs so Weißblut getrieben habe. Ich bin irgendwann mal, hatte montags abends, glaube ich, oder ich hatte sonntags irgendwie, hatte ein Bundesligaspiel gemacht, ich weiß es gar nicht mehr, und hatte einfach dieses Outfit noch da liegen, bin am Dienstagmorgen in den Flieger gestiegen, komme an in London, spiel damals Arsenal London gegen den AS Monaco. Ich glaube, es war ein Viertelfinale in der Champions League. Und ich lande in Heathrow und denke, ach du Scheiße, es fällt mir wie Schuppen von den Augen. Ich habe ja mein Bundesliga-Outfit dabei. Gucke auf die Jacke, die ich anhabe. Wir haben ja dann immer für Stadion die dicken Winterjacken. Und da sehe ich, okay, die Jacke ist richtig. Dann kurz rekapituliert. Okay, wer könnte mir denn ein Hemd noch irgendwie mitbringen? Der Kommentator war auch schon da, der hatte aber auch ein viel zu kleines Hemd. Der Leiter der Sendung, der hatte gar keine Hemden dabei, weil der muss ja im Ü-Wagen jetzt keine Hemden tragen. Kurz überlegt, ja, kann denn noch irgendeiner mir das nachschicken? Weil es geht ja auch nicht darum, nur ein weißes Hemd anzuziehen, sondern wen geht es ja das anzuziehen mit dem Sky-Sticker da oben. Ja, ja. Okay. Alles nicht geklappt, blanke Panik, weil mein Chef hatte mich da eh schon auf dem Kieker wegen der Kleiderordnung. Naja, und dann habe ich irgendwie, es hat alles nichts geholfen. Ich bin dann noch in den Laden gegangen, habe gedacht, vielleicht kann ich mir ein Hemd kaufen, was man dann doch nicht so sieht. Hat nicht funktioniert. Einzige Möglichkeit, ich sage dem Kameramann, dass er mich einfach nur mit dem Bauch nehmen darf und ich muss diese Winterjacke anziehen, die tatsächlich das Richtige hat. Man darf noch nicht mal sehen, dass ich keine Krawatte anhabe. Ne? Ja, und jetzt war es aber so, dass tatsächlich in London im Oktober waren es 17, 18 Grad. Ich habe mich dahingestellt, muss dann vorne die erste Schalte von 2-3 Minuten machen und erzähle irgendwas zur Ausgangsposition und sage dann am Schluss noch, weil ich sah aus, als wenn ich in Krasnodar stehen würde im Dezember und sage dann so zum Schluss, ja, ansonsten äußere Bedingungen hier, wie man das kennt in London, Nieselwetter, 8 Grad, es ist richtig eklig, es ist richtig kalt. Und in dem Moment laufen hinter mir Thierry Henry und Robert Pires, die fürs französische Fernsehen da waren, mit jeweils kurzem Hemd und T-Shirt an mir vorbei, weil denen natürlich bei 16, 17 Grad überhaupt nicht kalt gewesen ist. Okay, da hat vielleicht der eine oder andere gedacht, boah, die Franzosen sind aber abgeachtet. Ja, und nach dem Spiel kam dann Per Mertesacker, damals noch bei Arsenal gespielt, kam zu mir in diese kleine Interviewkabine, wo dann diese Lampen aufgestellt sind. Und es waren gefühlt 45 Grad da drin. Er war noch so ein bisschen am Nachschwitzen vom Spiel. Und ich stehe da und der sagt zu mir wörtlich so, so, bist du noch ganz dicht? Wie warm bist du angezogen? Also man kannte sich ja irgendwie. Und ich sage, bitte sprich es während dem Interview nicht an, das hat seine Gründe. Und habe dann da mit einer Winterjacke bei 45 Grad das Interview geführt. Gut, in dem Fall ist es nicht aufgefallen und ist gut gegangen. Heute kann man drüber schmunzeln.
Also gab es da irgendwie kein Tweet oder keine Mail oder sowas? Also ich stelle mir das wirklich grandios vor. Aber du bist dann wirklich dran gebunden. Du hast diese Kleiderordnung und stehst dann mit so einer fetten Jacke bei 18 Grad irgendwo.
Ganz genau. Und wie gesagt, nachher waren es dann im Innenraum, wo wir die Interviews gemacht haben, da war es sicherlich über 40 Grad durch die Lampen. Da ist es nicht aufgefallen, aber ich habe, wie gesagt, auch schon wutentbrannte Mails bekommen, weil ich es mal versäumt habe. Aber wenn ich jetzt meine alten Kollegen von Sky so sehe, dann wird diese Geschichte häufiger doch nochmal ausgekramt.
Aber es ist ja auf jeden Fall gut gegangen am Ende und ja, das sind so die Momente, die man wahrscheinlich auch mit dem Fußball und dem großen Zirkus drumherum verbindet. Dass man
auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Dinge, Champions League, wirklich, das ist kein Witz, Mittwoch in Madrid gewesen, da waren es 20 Grad, da hast du nur den Anzug angehabt und ein paar Slipper. Nächsten Tag ab nach, was war das nochmal, ich glaube damals Helsingborg gegen Hannover, Europa League, angekommen, -2 Grad. Ui. Und dann rutschst du dabei Schnee mit deinen Slippern darum, wo du denkst, du ertrinkst dir gleich auf diesem durchweichten Rasen oder sowas. Also Augen auf bei der Kleider und nicht nur bei der Berufswahl.
Ja, und ich kann mir vorstellen, dass deine Eltern dann sagen würden, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung, Thomas.
Absolut, absolut. Aber du kommst natürlich teilweise auch, weißt du, ich war mal am 9. Dezember mit dem HSV in Tel Aviv, Europa League, 10 Jahre her. Da waren es 21 Grad und ich bin dann zurückgeflogen, kam Freitagabend hier zurück und war am nächsten Tag beim Spiel Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg. Das war so ein ganz besonderes Jubiläumsspiel mit einer total geilen Choreo. Und da war es im Stadion gemessen -18 Grad. Also das musst du auch erstmal hinkriegen, so 39 Grad Temperaturunterschied. Da musst du dann noch schon ganz schön abgehärtet sein.
Ja, was macht was mit deinem Körper, ist dann die Frage.
Ja, du musst viel Sport machen, musst Sauna machen, musst versuchen, dich gesund zu ernähren und da dann wirklich auch, auch gerne mal eine lange Unterhose anziehen oder sowas. Aber nein, was ich eben auch gesagt habe, die Leute denken natürlich immer, okay, der war jetzt in Barcelona, aber so ein Arbeitsalltag ist ja auch so, du fliegst vielleicht morgens um 8 Uhr los, sagen wir mal ab Düsseldorf. Da musst du erstmal von Köln morgens nach Düsseldorf kommen. Ich wohne ja in Köln. So, dann fliegst du dahin, bist dann vielleicht irgendwie so mit allem drum und dran, mit Shuttle-Service, das ist natürlich toll. Die UEFA bringt ja da immer die Journalisten in Shuttle-Service zu ihren Hotels. Dann bist du vielleicht um 11 oder um 11:30 in deinem Hotel, muss aber schon um 3 Uhr zur Besprechung da sein. Dann denkst du vielleicht, du isst jetzt gerade noch was und legst dich vielleicht immer noch mal eine Stunde hin, weil das ist ja dann schon ein langer Tag. Auf der anderen Seite, wenn du in Städten bist, die du nicht so kennst, dann willst du ja auch vielleicht ein bisschen was sehen. Dann fährst du in die Stadt, isst da was. Aber das ist natürlich dann auch ein langer Tag. Und am nächsten Morgen musst du vielleicht um 8 Uhr schon wieder fliegen, hast aber nach dem Spiel irgendwie noch an der Hotelbar mit den Kollegen 3-4 Rotweinchen getrunken. Also das merkst du natürlich dann schon. Am Anfang merkst du das gar nicht, wenn du den Job anfängst. Da würdest du 5 Wochen durcharbeiten irgendwie. Aber wenn du dann so 25 Jahre auf die Reiserei drin hast, dann merkst du schon, dass du besser nach dem zweiten Weinchen gehst als erst nach dem vierten.
Und sagst dann, jetzt ist gut für heute. Aber in deinem Alter, Thomas, ist das, glaube ich, jetzt noch nicht so das große Problem. Du hast ja vorhin von deiner Verbindung, gerne, du hast ja von deiner Verbindung vorhin auch zu Per Mertesacker gesprochen, wo er sagte, hör mal, was stimmt denn mit dir nicht mit dieser Jacke? Also, wenn wir jetzt überlegen, was du als Interviewer alles erlebst, unten am Spielfeldrand oder eben in so einer Interviewbox, wie du es angesprochen hast, wie schafft man es, nach diesen Spielen dann auch so die richtigen Fragen zu stellen und wie fallen einem denn auch so die richtigen Formulierungen ein, als nach einer klassischen Niederlage so zu fragen, ja, woran hat es denn jetzt gelegen?
Ja, das ist eine ganz gute Frage, weil es natürlich ganz viele Ansätze auch gibt. Ne? Es gibt ja zum Beispiel, wenn du jetzt der klassische Interviewer bist, dann gibt es ja auch so eine Regel, deine Frage sollte eigentlich nie länger als 7-8 Sekunden sein, nie mehr als einen Fakt beinhalten und du sollst eigentlich nur kurze Fragen stellen. Auf der anderen Seite, wenn du natürlich einen hast, wo du schon weißt, der hat jetzt selbst so eine Krawatte, klar, dann kannst du den fragen, sie haben 4-1 verloren, woran hat es gelegen? Dann hat der natürlich noch mehr, weil er es auch irgendwann nicht mehr hören kann, weil es ja auch ganz anders geworden ist. Zu meiner Anfangszeit, damals beim DSF, Ende der 90er Jahre, da konntest du direkt mit dem Abpfiff auf den Platz laufen und hast dir irgendeinen geholt, der dir vor die Kamera kam. Das ist ja heute auch über Pressesprecher, das ist ja alles schon ein Stück weit auch kanalisiert. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel das klassische Trainergespräch machst als Moderator, wo der Trainer zu dir kommt, da kannst du natürlich auch ein bisschen, dann musst du anders fragen, weil du dann natürlich ein Gespräch führen musst. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer wieder Dinge, wo du dich schon ein Stück weit sicher auch darauf vorbereiten kannst. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, 2012, glaube ich, Topspiel in München, Bayern gegen Dortmund. Ich war der Interviewer für Borussia Dortmund und dann wissen ja alle, okay, du hast Klopp und alle erwarten, der Klopp haut sicherlich einen raus. Aber Klopp muss ja an so einem Tag auch 10 Interviews geben. Der gibt pro Woche 40. Und natürlich haut der auch nicht jedes Mal einen raus, weil er vielleicht auch mal angespannt ist oder schlecht gelaunt ist oder sowas. Dann denkst du dir vielleicht auch, gut, gehst du jetzt den klassischen Weg bei so einem Spiel? Oh, Jürgen Klopp, es gucken heute 192 Länder zu. Wie viel Bock haben sie selber auf das Spiel? Oder wären sie gerne heute nochmal Spieler? Oder Jürgen Klopp, toll, Flutlicht ist Abend, Deutschland schaut zu. Was empfinden sie beim deutschen Klassiker? Das sind alles Fragen, die richtig sind. Aber sie sind oft schon gestellt worden. Und damals habe ich so gedacht, den ganzen Tag, Mensch, irgendwas musst du dir nochmal einfallen lassen und habe dann irgendwie über Klopp nochmal gelesen, Geburtsdatum und lese dann irgendwie in der Bildzeitung Horoskop irgendwie mal so überflogen, wie man das macht und denke dann selber so, was ist denn der eigentlich von, also ich glaube, Klopp ist Zwilling, ich weiß es aber gar nicht mehr. Habe dann das Tageshoroskop mir durchgelesen und habe dann gelesen, sie werden heute den ganzen Tag von nervösen Angstzuständen geplagt und versuchen, denen offensiv zu begegnen. Das stand beim Horoskop von Jürgen Klopp drin. Ja, und dann habe ich halt ihn begrüßt, Jürgen Klopp, hallo. Ich weiß nicht, ob Sie an Horoskope glauben. Dann hat er so ein bisschen geguckt, wie er dann immer so guckt und sagt, in Ihrem steht heute drin, nervöse Unruhezustände, Sie begegnen denen offensiv. Inwiefern korrespondiert das mit Ihrer Taktik heute? Dann hat wirklich Klopp, hat erstmal so 2 Sekunden das wirken lassen und hat sich dann weggeschmissen vor Lachen und meinte dann wirklich so, was ist denn das für eine geile Frage, so ein Einstieg und sowas. Und das Interview lief wie geschmiert Butter, muss man ehrlich sagen. Ja. Das kann aber natürlich auch sein, wenn einer total angespannt ist. Ich hab mal vor ungefähr 3 Jahren Hertha gegen Borussia Dortmund, 0-3 Pokalhalbfinale, kommt Pal Dardai zu mir, Hertha chancenlos, großer Traum vom Finale im eigenen Stadion ausgeträumt. Und ich stelle einfach nur die Frage, Pal Dardai, Sie und Berlin hatten so viel Hoffnung in dieses Spiel, warum ist es schiefgegangen? Da hat der mich angeraut. Was meinst du mit Hoffnung? Habe ich jemals von Hoffnung? Also es war Wahnsinn. 8 Minuten haben wir uns, also ich habe Fragen gestellt und er hat mich eigentlich beschimpft. Das war so hart, dass dann die Bild-Zeitung sogar den ganzen Verlauf online gestellt hat, dieses Interviews, wo der überhaupt gar keinen Bock hatte auf jede Frage und ich musste wahrscheinlich auch ein bisschen so als Frustableiter herhalten. War aber dann 2 Monate später, hat man sich wieder gesehen, Hand geschüttelt, alles gut. Ich will damit sagen, das hat natürlich auch sehr viel damit zu tun, wie der Gegenüber drauf ist. Und dann musst du natürlich als Moderator in deiner Rolle bleiben. Ich stelle die Fragen, die gestellt werden müssen, aber es darf nicht persönlich werden. Ich habe 2-7 mal ein Interview gehabt mit Christoph Daum. Das ist ziemlich in die Hose gegangen, weil der hat die ganze Zeit irgendwie, weil ich ihn nach der Vertragsverlängerung beim FC gefragt habe, hat mich irgendwie blöd angeplafft, obwohl wir uns kannten. Und ich habe irgendwie so ein Stück weit zurückgeplafft. Da verlierst du dann aber irgendwann die Souveränität. Ja. Das finden die Fernsehzuschauer zwar vielleicht lustig, aber als Moderator solltest du schon ein bisschen anders dann agieren.
Ja. Wie empathisch musst du denn sein? Weil natürlich willst du deine Fragen stellen. Du willst auch bei Niederlagen, die deutlich sind, natürlich auch irgendwo kritisch sein. Willst natürlich aber auch jetzt niemanden vorführen. Also was sind da so die Gedanken, die du dir auch vor so einem Interview stellst? Es sind ja auch Menschen, die dir gegenüberstehen. Du hast selber mal Fußball gespielt. Du weißt ja auch, wie es auf der anderen Seite ist. Natürlich, was sind das so für Gedanken, die du dann nach so einem Spiel im Kopf hast? Weil ich glaube, jemandem zum Sieg zu gratulieren, da gibt's nichts Einfacheres.
Klar, und du kennst natürlich über die Jahre, kennst du natürlich auch die Spieler, ne? Und du teilst sie so ein bisschen in Kategorien ein. Also es gibt Interviewpartner, da nenne ich jetzt extra keine Namen, aber die sind einfach, egal ob nach Sieg oder Niederlage, sind die einfach unangenehm. Weil die eigentlich dich permanent auflaufen lassen wollen. Die wollen jeden Reporter auch so ein bisschen für dumm verkaufen, was ich persönlich scheiße finde, muss ich mal ganz klar sagen, weil ein Großteil der Gehälter zahlt auch das Fernsehen. Das gibt's ja in Amerika gar nicht. Ja. Die kommen selbst in die Umkleidekabine rein und da wird einfach ein Auftritt in ganz normale erwartet. Es gibt aber natürlich auch ein paar Leute, die kennst du über all die Jahre, ne? Und für die hast du dann noch irgendwie, also ich sag zum Beispiel ganz klar, ich kenne seit mittlerweile 12, 13 Jahren von angefangen bis jetzt den jungen Marco Reus bis heute. Und der ist immer nett, der ist immer freundlich, der ist immer zuvorkommend, muss man ganz ehrlich sagen. Der ist, wie man das sagt, gut erzogen, hallo, der kommt sogar Händedruck. Und das sind auch ganz nach unangenehmen Niederlagen wie mit Dortmund, dieses legendäre 3-4 in Liverpool. Der stellt sich immer. Aber natürlich würde ich dann schon jetzt versuchen, wenn ich den auch kenne, auch nach einer Niederlage, vielleicht irgendwie was so einzubauen, wie Mensch, was für ein überragendes Spiel für den Fernsehzuschauer, für Sie maximal bitter. Können Sie sich das erklären, dass man vielleicht versucht, jetzt mit ihm auch noch einzusteigen, dass ich sage, ich habe trotzdem vor dem, was ihr da gespielt habt, habe ich auch Respekt. Es gibt natürlich Niederlagen, da hast du 6-0 verloren. Da brauchst du auch nicht mehr, selbst wenn du den Gegenüber kennst, da brauchst du mit dem jetzt auch nicht mehr einen auf freundlich zu machen. Der wird schon auch selber wissen, was er für eine Scheiße gespielt hat. Und die meisten wissen ja auch, dass dann so eine Frage mal gestellt werden kann. Aber es ist halt auch so eine Frage des gegenseitigen Respekts. Ne? Manche kennst du ja gerade in der Anfangszeit, konntest du mit dem einen oder anderen sogar vielleicht abends mal ein Bierchen trinken und das ist aber nicht rausgekommen. Das ist ja heute fast gar nicht mehr möglich. Aber ich würde sagen, jede kritische Frage ist erlaubt. Es ist auch erlaubt, dass der Gegenüber direkt nach dem Spiel mit Puls 180 dir mal richtig eine mitgibt. Aber meistens ist es da, also bei den allermeisten ist es dann spätestens am nächsten Spiel auch wieder vergessen.
Was war so dein verrücktestes Interview? Du hast ja gerade schon den Fall Christoph Daum angesprochen. War das Verrückteste oder hast du irgendwie in deinem, neben dem Interview mit Jürgen Klopp beispielsweise, so Momente, wo du gedacht hast, Mensch, das war wirklich ein Sahne-Einstieg, da hat alles gepasst und das war irgendwie aus welchen Umständen auch immer dann wirklich eine richtig runde Sache. Was ist dir da noch so in Erinnerung geblieben?
Ja, also das Angesprochene mit Christoph Daum, das war wirklich... Ja, also das war wirklich der Hammer. Das wurde intern bei Premiere auch nicht so gut bewertet. Die Boulevardpresse hier in Köln hat mich gefeiert, Bild und Express. Ich kann mich noch an die Überschrift in der Bild erinnern, wer ist dieser wagemutige Wagner? Da wurde dann aber auch so, ja, und seine Tochter ist FC-Mitglied und sowas alles. Das war dann schon, das ging dann schon ein bisschen länger hin und her. Das Angesprochene mit Paul Dardai, das ist wie gesagt noch gar nicht so lange her. Klopp sicherlich, muss ich sagen, also von dem, wie es lief, war das natürlich richtig grandios. Ich erinnere mich, als ganz junger Reporter war ich beim Abschiedsspiel von Stefan Kunz in Kaiserslautern, habe ich Fritz Walter interviewen dürfen.
Boah, Wahnsinn.
Also das ist ja, also da muss man ehrlich sagen, da habe ich also meine Eltern so glücklich mit auch gemacht. Also mein Vater, obwohl er auch HSV-Fan ist, also Fritz Walter ist für die Generation vielleicht neben Uwe Seeler das Allergrößte, was es gibt. Und den interviewen zu können, sensationell, ne? Hast aber auch natürlich, ja, auch wenn du vielleicht mal im Ausland warst, ob es ein Zidane war oder ein Messi oder sowas, das ist natürlich auch, wo du dann wirklich sagst, puh, das ist schon was, wo du dir schon in dem Moment vielleicht auch bewusst bist, dass du mit jemandem sprichst, der so viele Menschen in den Bann zieht. Schwierig war zum Beispiel, da war ich ein ganz junger Reporter, da habe ich kurz nach Olympia 92 die junge Franziska von Almsig interviewt. Also ich war 6 Jahre älter als sie und wir saßen am Beckenrand im Sportforum Hohenschönhausen. Da war ich dann fast nervöser, als wie wenn du denkst, du guckst jetzt eh zu dem anderen auf. Mhm. Ich muss auch sagen, ich bin, das ist auch bekannt, ich bin nun wahrlich alles andere als ein Bayern-Fan. Ich sehe die Bayern auch sehr, sehr kritisch in vielen Sachen. Muss aber sagen, Franz Beckenbauer, das war über all die Jahre, ob am Anfang, ob ich ihn interviewen durfte, später bei Sky, also dann, als man als Experte mit ihm dann zusammen war, also das war für mich eigentlich mit der freundlichste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Egal, ob die Putzfrau oder der kleine Kabler oder sowas, der war immer so freundlich. Das war auch was ganz Besonderes. Also muss man schon sagen, da gibt's sicherlich einige Momente, und jetzt so den ganz Großen rauszugreifen, das würde dem wahrscheinlich auch nicht so ganz gerecht werden.
Aber ein wahnsinniger Erfahrungsschatz, den du da gerade für uns aufgemacht hast. Hast du auch ein Vorbild als Sportreporter mal gehabt oder immer noch jemanden, zu dem du aufguckst und sagst, ja, genauso mit seiner Art und Weise, wie er fragt, wie er kommentiert, das ist so mein Vorbild?
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie gesagt, wenn wir jetzt Jüngere haben, die werden das vielleicht nicht so kennen, aber wir sind ja in der Zeit noch groß geworden, als so Sportschau und das aktuelle Sportstudio eigentlich so das Größte waren. Und da würde ich sagen, so jemand wie Harry Valerian zum Beispiel, der unheimlich nah am Sport dran war, der auch bissig nachgefragt hat, der sich nicht hat beeindrucken lassen, der aber auch so, man hatte das Gefühl, so einen großen Erfahrungsschatz drumherum hatte. Das hat mich schon wirklich sehr, sehr beeindruckt. Dann in meiner Anfangszeit bei Sat.1, wo ich angefangen habe, 93 als Praktikant, Reinhold Beckmann muss ich nennen, also ein wahnsinnig guter Chef, der nicht nur in seinem Kernbereich auch als Moderator und Kommentator für mich Maßstäbe gesetzt hat, nach der vielleicht eher dann in die Jahre gekommenen Berichterstattung, der auch dann mal in den Schnitt gegangen ist und hat gesagt, was schneidet ihr denn hier für einen Teaser? Das muss doch anders sein, anderes grafisches Element. Das fand ich ganz, ganz toll. Ja, und ich finde, der Gottfaser für alle, die diesen Job machen, wenn man sagt, man möchte irgendwie auch so als Moderator wahrgenommen werden, ist für mich Günther Jauch, der eigentlich in jeder Situation diese Souveränität, der so einfach immer authentisch bleibt, der einfach gewitzt ist. Also da habe ich jetzt drei ganz große Namen genannt.
Absolut.
Wo man sagt, das ist der Olymp, aber so, da werde ich nicht hinkommen, aber sich das eine oder andere vielleicht versuchen abzugucken von denen, ich glaube, das kann nicht schaden.
Auf jeden Fall. Und vor allem auch so ein Günther Jauch, der wirklich in allen möglichen Sportarten natürlich auch irgendwo, ich will sogar sagen, fast zu Hause gewesen ist und selbst von Skispringen dann irgendwie das so transportieren könnte, als wäre er jahrelang beim Skispringen immer dabei gewesen beispielsweise.
Also ja, auf jeden oder Fall auch vielleicht eine große sogar noch die größere Leistung vielleicht. Eigentlich sogar ganz am Anfang bei der ersten Übertragung zu sagen, ich kenne mich eigentlich gar nicht damit aus, ja. Aber erklär du mir doch mal, Dieter Thoma, was ist das hier mit der Bindung so und so? Und dann auch zu merken, er hat den Experten, er ist der Moderator, er stellt die Fragen, die wir alle stellen. Und je länger wir alle dabei bleiben, umso mehr lernt auch er. Gut, das könntest du jetzt beim Fußball vielleicht nicht machen, weil da würde jeder sagen, warum steht da einer, der vom Fußball? Aber das war ja grandios. Oder wo dieses Tor umgefallen ist da in Madrid, wo er mit Marcel Reif 2 Stunden überbrückt hat, obwohl kein Ball gelaufen ist. Sensationell. Ja. Oder menschlichen Vorbild, Fritz von Ton und Taxis, habe ich ja gesagt. Also wie der jeden behandelt hat, selbst den kleinsten Praktikanten, sensationell. Aber ich habe halt auch, wenn wir jetzt gerade mal über Interviewgäste sprechen, ich habe ja in meiner Zeit zwischen 2005 und 2014 habe ich mit der Bundeskanzlerin, mit Frau Merkel 100 Veranstaltungen moderiert, wo es aber sehr oft um Persönliches bei ihr auch ging. Aber da muss man natürlich sagen, wenn du manchmal denkst, wie aufgeheizt diese Fußballwelt ist und wie man alles als Star hält. Ich möchte jetzt hier überhaupt niemanden sagen, was er politisch zu denken hat oder wie ich jetzt dazu stehe. Ich kann nur sagen, ich habe noch nie so etwas Intelligentes, auch irgendwie Schlagfertiges und Hintergründiges wie die Bundeskanzlerin kennengelernt. Und was bei ihr ganz besonders ist, wenn wir beide miteinander reden oder wenn ich jetzt sehe, ich stelle jemandem eine Frage, dann erkenne ich ja schon an seinem Gesicht, ob ihm die Frage gefällt oder nicht. Oder kommt jetzt gleich eine Antwort oder der findet das gut, was ich frage. Miss Pokerface, du wusstest bis zum letzten Moment nicht, wie sie diese Frage eigentlich fand. Sensationell, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch eine tolle Erfahrung.
Und hatte ich einmal, als es um ein Länderspiel ging, auch so ein bisschen, schon ein bisschen irritiert, wo du dachtest, warum wird doch heute Abend gespielt? Und die Kanzlerin dir gesagt hat, nein, es wird morgen gespielt. Und in dem Moment glaubst du das dann auch wahrscheinlich.
Ganz genau. Du bist sehr gut informiert, hast dich gut vorbereitet. Ich hatte mit ihr wir haben eigentlich über alles geredet. Das war dann auch teilweise bei Wahlkampfauftritten, aber auch irgendwie bei so einem Neujahrsempfang. Und wir haben dann geredet über ganz normale alltägliche Dinge und was vor 55 Jahren historisch war oder in der Stadt, wo wir waren. Und sie hatte eigentlich immer einen ganz guten Riecher, wenn es um Fußballergebnisse ging. Und dann habe ich dann gesagt, Frau Bundeskanzlerin, heute beginnt die Europameisterschaft der Damen. Unsere Mädels spielen gegen Frankreich, was glauben Sie denn, wie es ausgeht? Ganz trockene Antwort, die spielen morgen. Okay, da stehen dann 7000 Menschen unten auf dem Marktplatz, ich glaube in Aachen oder sowas. Dann sage ich so, ja, Frau Bundeskanzlerin, also wer bin ich denn, der Sie jetzt hier korrigiert? Aber ich habe es eben noch in der Zeitung gelesen. Also ich bin mir ganz sicher, dass das Eröffnungsspiel heute um 15 Uhr oder keine Ahnung, oder heute um 16 Uhr ist. Nee, die spielen morgen. Sage ich, naja gut, also ich werde ganz sicherlich nicht die Bundeskanzlerin korrigieren. Also wir spielen dann morgen gegen Frankreich, aber vielleicht können Sie ja trotzdem einen Tipp abgeben. Und dann sagt sie dann 2-1. Und was ich dann eigentlich ganz lustig fand, während ihrer Rede hat einer ihrer Referenten ihren Zettel reingereicht. In der Tat, die Deutschen spielen heute gegen Frankreich. Und dann hat sie das, sie sagt, ich muss mich bei meinem Moderator, dem Herrn Wagner, entschuldigen. Wir spielen tatsächlich heute. Sie hatten recht, aber dafür sind Sie auch der Sportexperte. Also das hat sie dann schon auch gemacht und ja. Da waren schon auch ein paar sehr interessante Dinge mit ihr. Und durch Zufall habe ich sie dann 2-6, war ich beim Spiel Deutschland-Argentinien, also Lehmann, dieser Zettel im Stutzen, die Geschichte ist ja bekannt, habe damals mit Boris Becker zusammen immer die Interviews gemacht. Boris Becker hat mal bei Sky gearbeitet. Wir beide waren die Reporter nach den Spielen. Und Boris Becker wollte dann weiter runter, sollte uns irgendwie, also es war ja Sicherheitskonzept, war ja alles, es kam niemand durch, aber mit Boris Becker kamst du überall hin, das muss man schon ganz klar sagen. Und kennengelernt habe ich mit dem Spruch, wir wurden dann zusammengeführt, wir sollten dann für 18 Spiele praktisch das Duo bilden in Frankfurt. Krawatte, Jackett, Waldstadion noch ohne Dach, 43 Grad, England gegen Paraguay. Ja, ich bin der Boris, hallo, ich bin der Thomas. Becker so nach 5 Minuten, ist das warm. Willst du auch ein Eis? Weil da lief so ein Eismann rum. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann sagte er, dann hol uns mal 2. Hat er dann halt zu mir gesagt. Aber ich muss sagen, es war doch eine angenehme Zusammenarbeit. Und er hat uns dann halt irgendwie durchgeführt. Und ich saß beim Elfmeterschießen Deutschland, Argentinien. Oder wir standen dann zwischen Maradona und der Kanzlerin. Und auf meinem Sitz hing ein Schild und da stand Pelé drauf. Also Pelé und seine Delegation, die sollten dann da sitzen. Also da habe ich auch kurz mal gedacht, ob das jetzt alles noch so wahr ist, was ich da erlebe.
Ich glaube, jetzt sind ganz, ganz viele neidisch nach deinen Erfahrungen, WM 2006. Und ich glaube, Boris Becker hatte sogar mal eine eigene Sendung bei Premiere, so ein Interviewformat oder sowas in der Art.
Das, ja, das hatte er auch. Und Ja, Ewigkeiten her, das hatte er, glaube ich, auch mal bei ARD und ZDF. Er ist ja damals angetreten, so ein bisschen mit dem Spruch, ich stelle die Fragen, die ein Sportler gestellt haben möchte. Ich glaube, er hat dann nach einer gewissen Zeit auch gemerkt, dass es nicht ganz so einfach ist, wie er sich das vorgestellt hat. Ich muss allerdings sagen, wenn er da war bei englischen Spielen, dann haben sich Gerard, Beckham und Lampard fast darum geprügelt, wer mit Boris Becker sprechen durfte. Also das habe ich echt so eigentlich noch nie erlebt. Das fand ich echt beeindruckend.
Aber warum es eben schwer ist, das haben wir ja gerade schon vertieft, was eben das Besondere oder das Schwierige, die Herausforderung ist, da die richtigen Fragen zu stellen. Nochmal zurück zu Angela Merkel. Du hast 2009 ja eben diese Wahlkampfauftritte gemacht, auch eigentlich nur durch so einen Zufall, weil ein Kollege von dir das eigentlich gemacht hat und dann nicht konnte. Du bist eingesprungen und hast dann über 100 Veranstaltungen gemacht. Die Kanzlerin, die kann ja auch sehr humorvoll sein, was man ja auch so hier und da sieht, bei Pressekonferenzen beispielsweise jetzt vor kurzem. Ich glaube, man lernt Politiker immer nur so kennen, sie haben einen Zettel und lesen eine Rede vor, die ein anderer geschrieben hat. Wenn man jetzt die Chance hat, mit Angela Merkel dann eben zu talken und unterwegs zu sein, was hast du da so erlebt? Wie ist sie auch so abseits der Kamera oder des Mikros so drauf?
Ja, man muss zunächst mal sagen, dass das tatsächlich so ist. Der sehr geschätzte Kollege Jan Stecker, mein Freund, der jetzt dem einen oder anderen sicherlich noch durch die NFL-Übertragungen bekannt ist, der hatte das 2005 mal gemacht, konnte nicht. Ich bin für ihn eingesprungen. Da war es aber eigentlich so, man kündigt einfach nur an. Jetzt kommt der und jetzt kommt der und jetzt kommt die Bundeskanzlerin. Und irgendwann 2009 hat man dann gesagt, okay, wir machen ein bisschen ein anderes Programm. Es soll auch mal was Persönliches dabei rüberkommen. So ein bisschen angelehnt an diese Townhall-Veranstaltung, die es ja in Amerika oder in England immer gibt. Das haben wir dann 2009 und 2013 gemacht. Ich habe eben schon mal gesagt, wie ich sie so persönlich empfunden habe. Man hat dann noch mal, ich glaube 2009 war das, an dem Samstag vor der Bundestagswahl hat sie sich dann für den Kollegen Stecker und mich hat sie sich dann noch mal eine halbe Stunde Zeit genommen. Haben wir nur zu dritt, haben wir so Kaffee getrunken, ein Stück Kuchen gegessen. Das war echt toll, muss ich sagen, beeindruckend. Vor allen Dingen, was ich bei allen Diskussionen, die es immer so gibt, auch über Politiker, ja, die machen nichts und die verdienen zu viel und so. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das würde keiner von uns, einen Monat durchhalten, was die Spitzenpolitiker für ein Pensum haben. Also ich sehe ja dann, ich habe ja dann immer den Zeitplan bekommen. Ab morgens 7 Uhr, kleine Lage, Kanzleramt, 9 Uhr Empfang, Ministerpräsident Nigeria in Berlin, 11 Uhr Mittelstandsvereinigung, Handwerkskammer Hannover, Rede halten. Dann nachmittags irgendwie nochmal Kabinettssitzung oder irgendein Landesparlament besuchen. Dann kommt irgendwie die Autoindustrie ins Kanzleramt und dann abends noch 2 Wahlkampftermine und dann ist um 11 Uhr Schluss. Also das ist Wahnsinn. Und wer sagt, dass diese Menschen für ihr Geld nicht arbeiten, das ist einfach ein Witz. Denn das kann man ja nachvollziehen. Ich glaube, der Kanzler verdient 360.000 Euro. Also da habe ich jetzt schon von Managern gehört, die mehr Geld verdienen. Das ist das Erste. Und auch dieses Zweite, natürlich wird die Rede auch ein Stück weit vorgeschrieben, dennoch immer auch die Konzentration zu haben. Manchmal muss man ja auf heikle Themen eingehen. Und man kennt das ja von sich selber, wenn man einen langen Tag hatte, dass man abends denkt, boah, jetzt bin ich aber gerade auch froh, dass der Tag rum ist, bevor ich hier noch irgendeinen Unsinn erzähle oder sowas. Also das finde ich schon, das nötigt mir wirklich schon Respekt ab. Und bei ihr tatsächlich halt auch dieser trockene Humor, einfach dann auch auf Fragen zu antworten. Und sie hatte nachher dann noch so Spaß an dem Format, dass sie sich nachher selber teilweise das Mikrofon geholt hat und hat dann, wir standen dann immer meistens mit dem Ministerpräsidenten oder einer lokalen Größe da noch rum, hat dann selber auch Fragen gestellt. Also das war schon, muss ich sagen, richtig schön. Und man lernt natürlich auch so mittlerweile dann so Eigenarten oder sieht die dann einfach, die einem dann auffallen. So dieses verschmitzte Lachen oder wenn sie vielleicht mal ungeduldig wurde, dass sie dann irgendwie so provozierend auf die Uhr geguckt hat oder sowas. Also das war schon toll, das zu erleben und eine ganz wertvolle Erfahrung, muss ich sagen.
Und du als Sportler, Sportreporter, wie war das für dich, einzutauchen in eine neue Welt, in diese Politikwelt dann irgendwann?
Auch sehr interessant, auch die verschiedenen Charaktere kennenzulernen. Man kennt die alle nur aus dem Fernsehen. Und dann kommt Ministerpräsident X, den du eigentlich immer relativ nett fandest, so wenn der rüberkam. Und dann hast du gedacht, boah, hinter den Kulissen, der ist aber schon auch ganz schön arrogant und wie der hier die Leute so behandelt. Und dann kam Ministerpräsident oder Landesvorsitzender Y, wo du vorher dachtest, boah, der kommt aber schroff und blöd im Fernsehen rüber. Und der war so nett, mit jedem ein Foto gemacht, mit den Alten, mit den Jungen. Sehr interessant, das dann einmal zu erleben. Und B, natürlich auch zu erleben, was das dann auch so in der Endphase eines Wahlkampfs, man fängt dann meistens so 6 Wochen vor der Wahl an mit diesen Hardcore-Terminen, also um sich das nur mal vorzustellen, 6 Wochen vor der Wahl, 42 Tage, 30 Termine, es läuft dann immer so ab. Du bist zum Beispiel in Braunschweig, also ich bin in Braunschweig, 17 Uhr beginnt das Vorprogramm, um 18 Uhr kommt die Bundeskanzlerin, der Auftritt dauert bis 19 Uhr. Sie fliegt dann von Braunschweig oder fährt dann irgendwie nach Hannover, sage ich jetzt mal, wo der Kollege Stecker dann schon sein Vorprogramm gemacht hat. Mhm. Und dann kann sie nach Hause. So, also immer 30 Termine versetzt. Dazu noch ganz normal bei Sky damals gearbeitet. Also da war so eine normale Route, montags nach Ilmenau in Thüringen mit der Kanzlerin, danach mal kurz ins Auto gesetzt, 580 Kilometer nach Freiburg gefahren, weil am nächsten Tag die Bayern gespielt in Freiburg für Premiere. Oder damals, ich glaube, es war schon Sky 2013 moderiert. Das war natürlich dann auch sicher ein relatives Stressding, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann auch so dieses, wie die dann auch arbeiten. Ne? Und dann immer merkst du dann so, oh, habt ihr gestern das Kanzlerduell gesehen oder neueste Umfrageergebnisse, wie ist das? Man will ja dann auch für die Partei, für die man das macht, auch sicherlich fiebert man natürlich auch mit, dass das dann auch ein gutes Ergebnis gibt. Und dann, es war ja jeweils erfolgreich, 2009 und vor allem 2013 mit fast 42%. Auch dann eine Wahlparty mal zu erleben, wenn dann so der ganze Druck von den ganzen Menschen da abfällt und dann zu sagen, Politiker sind nur langweilig, das kann ich definitiv nicht bestätigen.
Kannst du dir, um dieses Thema mit der Kanzlerin abzuschließen, vorstellen, wie es ab dem kommenden Jahr sein wird, wenn sie dann nicht mehr Kanzlerin ist und wir dann quasi, ja, vielleicht möglicherweise eine neue Ära dann starten wird?
Ja, das wird ganz sicher wird es eine neue Ära geben. Ne? Ich vergleiche das, vergleichbar kann man das ja eigentlich nur sagen mit der Ära Kohl, 16 Jahre und damals, klar, also wenn ich jetzt für die Merkel oder für die Frau Bundeskanzlerin Wahlkampf gemacht habe, dann ist ja klar, dass ich politisch sicherlich auch jetzt nicht total weit weg bin von der CDU. Mhm. Aber zum Beispiel bei Kohl-Zeiten, 98, hatte man am Ende schon das Gefühl, jetzt ist es aber auch gut, weil das ja so ein bisschen bleiern war, das Ganze. Ne? Und dann hat man gedacht, okay, jetzt kommt was Neues. Und das war jetzt aber nichts, was mir irgendwie Angst eingejagt hat oder sowas. ich weiß nicht, ich glaube, dass man in den Geschichtsbüchern später schon eher insgesamt eher ein positives Zeugnis ausstellen wird. Und sie hat sicherlich auch nicht alles richtig gemacht. Wer macht das schon in so einem Amt? Aber wenn man sich all das drumherum anguckt, diese Aufgeregtheiten, die führenden Politiker in anderen großen oder führenden Nationen, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man sich irgendwann auch diesen sachlich nüchternen Stil, von dem der ein oder andere, und das sei natürlich unbenommen, jetzt auch die Nase voll hat, dass man das schon auch ein Stück weit vermissen wird auf jeden Fall. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch das habe ich ja eben zum Ausdruck gebracht, ist natürlich jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen, aber auch menschlich, wenn sich irgendwo nochmal die Möglichkeit geben würde und man würde irgendwas moderieren, sie wäre da, ich würde mich freuen, sie zu sehen. Mhm.
Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das alles weiterentwickelt und vor allem auch wie ja dieses Thema mit CDU-Vorsitz und Kanzlerkandidat, wie es da weitergeht. Wir machen weiter mit der nächsten Rubrik hier bei Spitz auf Knopfdruck mit der Bitte um ganz kurze Antwort, was dir sofort durch den Kopf schießt. Ich werde dir ein paar Begriffe hinwerfen und du ja sagst dann, was du direkt damit assoziierst. Bayern München.
Alles andere als mein Lieblingsclub.
Was verbindest du mit Dirk Lottner?
Mit Dirk Lottner. Ein Bier getrunken, live auf dem Sender, 2000, der 1. FC Köln ist aufgestiegen in Hannover und Dirk Lottner hat mir im Live-Interview ein Bier gegeben, hat gesagt, Mensch, Junge, jetzt dringend mit. Und ja, meine Mutter war ein bisschen entsetzt, dass ich live ein Bier geäxt habe im Sender, aber ansonsten fand es niemand schlimm.
Und das würdest du jederzeit nochmal machen? Lottner.
Würde ich jederzeit wieder machen. Ich habe auch mit Lotte das ein oder andere Bier nachher nochmal getrunken, nicht in offizieller Mission.
Beim FC-Aufstieg ist das, glaube ich, auf jeden Fall erlaubt. Was verbindest du mit Laura von Torra?
Meine Montagsabendsfrau bei 100% Bundesliga. Sehr nette Kollegin, die ich schon ganz lange kenne. Sie kam als 22-Jährige zu Sky. Ich war da so ein bisschen auch für die Volontäre so ein bisschen mit zuständig. Wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ich finde sie eine sehr gute Kollegin, die nebenher auch, das darf man ja sicherlich sagen, eine sehr attraktive Kollegin ist und ja, glaub, hat eine große Fernsehkarriere vor sich. Ist ja auch noch eine ganze Ecke jünger als ich leider.
Und macht auch ganz viele Sachen neben dem Fußball, beispielsweise Grill den Hensler zum Beispiel. Also auch da.
Ja klar, also deshalb sage ich, also sicher auch eine große Karriere auch neben dem Sport noch. Also man kann jetzt schon sagen, was sie alles schon macht, das ist schon eine große Karriere, aber die hat sicherlich auch noch einiges Großes vor sich.
Auf jeden Fall, da denke ich an Günther Jauch und Skispringen beispielsweise.
Zum Beispiel, ja.
Nächster Begriff, Minigolf.
Minigolf, sehr, sehr nette Freizeitbeschäftigung, die ich mit dem nötigen Respekt, mit dem nötigen Ehrgeiz und einer gewissen Nervenstärke betreibe. Hashtag der Sechsfache. Wir spielen immer mit...
Richtig, das wollte ich mich gerade fragen. Ihr macht immer so Team-Events beim Magenta Sport. Ich habe mich vorbereitet, habe herausgefunden, immer ungeschlagen, ihr geht Minigolfen bei euren Team-Events und es ist, glaube ich, bis zum Schluss noch so ein bisschen spannend oder da hätte auch Cedric Pick, unser dritter Gast hier bei Spitz auf Knopf, die Gelegenheit, nochmal das Ding zu drehen, aber du hast immer am Ende die Nase vorn und gewinnst diese Events. Woher kommt dieses Minigolf-Talent, Thomas?
Ich kann es gar nicht sagen. Ich habe immer schon Spaß daran gehabt, aber ich habe eigentlich nie groß gespielt, außer das, was jeder mal gemacht hat. Und ich habe so eine Freundesgruppe, die so ein bisschen übergreifend Sky, RTL und sowas. Und wir haben mit den Jungs eigentlich alles schon gemacht. Wir haben uns beim ASV Köln ein ganzes Stadion gemietet, um einen Zehnkampf zu machen. Wir haben Bogenschießen gemacht, wir haben Minigolf gemacht, wir haben Triathlon gemacht, was alles haben wir schon gemacht praktisch. Und Minigolf lag mir immer ganz gut. Ich glaube, ich habe eine gewisse Nervenstärke und so ein bisschen ein Gefühl dafür. Ja, und jetzt ist es natürlich lustig hier bei Magenta West. Ich bin mit Abstand der Älteste. Die Jungen wollen natürlich mich immer vom Thron runterstoßen. Wie du sagst, es ist dann bis Baden 16, 17 eigentlich immer ganz spannend. Und es gab letztens so eine nette Geschichte. Da meinten sie, boah, jetzt stehst du aber richtig unter Druck. Und dann, oder jetzt wird es nochmal spannend und ich habe dann den Ball geschossen ins Netz und der war noch nicht im Netz drin und ich habe mich dann so rumgetreten und habe gesagt, spannend, also schön einen auf arrogant gemacht oder sowas. Ja. Sie rücken immer näher ran. Cedric Pick ist eigentlich, glaube ich, im Medaillenspiegel, ich glaube, viermal Zweiter, einmal Dritter oder sowas. Ich nenne ihn ja nur noch den Unvollendeten, aber sie kommen immer näher. Aber es macht noch Spaß, die als Alter die Jungen in die Schranken zu weisen.
Nicht, dass es ein Zufall ist, dass Cedric ausgerechnet dann bei den Unvollendeten bei Bayer Leverkusen arbeitet. Aber es ist, glaube ich, dann nochmal ein anderes Thema.
Das wollen wir jetzt einfach mal unkommentiert lassen, ne?
Aber es gibt ja auf den Minigolfplätzen, Thomas, immer diese Kreidetafeln, wo man dann den Tagesrekord eintragen kann und dann eben auch so den Langzeitbahnrekord. Auf wie vielen Bahnen in Deutschland steht Thomas Wagner beim ewigen Bahnrekord?
Nee, also das auf gar keinen Fall. Ich habe jetzt letztes Turnier, glaube ich, mit 37 gewonnen, also 37 auf 18, das ist ordentlich. Mhm. Gib aber ganz ehrlich zu, ich weiß nicht, du kennst dich ja sicher in Köln auch ein bisschen aus, wenn du die Aachener Straße am Stadion runterfährst, gibt es an der Ecke zum Militäring eine Minigolfanlage rechts. Das war früher eine Bundesliga-Bahn, die ist mittlerweile umgebaut, die hat so einen Kunstrasen. Und dann habe ich mal einen ganzen Sommer 2005 mit 6 oder 7 Kollegen, wir haben wirklich jeden Tag was da gespielt, haben immer gegrillt, Bier getrunken, es war ein Traum. Und ich habe da tatsächlich einmal in meinem Leben eine 30 gespielt, also das fand ich schon selber ganz gut. Aber selbst da hat der Kollege Andreas Bosbach, das ist auch ein Kollege von mir, der bei RTL mit mir arbeitet, der hat sogar eine 29 gespielt. Also das war schon à la Bonheur. Aber ich bin jetzt keiner von denen, die mit so 2 Ballkoffern ankommen und mit einem Set voll Schlägern und sowas. Das ist mir immer ein bisschen suspekt. Also bei uns wird immer gespielt, ein Schläger, ein Ball, Spaß haben, vor allem ganz wichtig, Bierchen dabei trinken.
Und mal sehen, wann du irgendwann vom Thron gestoßen wirst. Aber ich glaube, das wird noch dauern. Deswegen könnte ich auch bei der Anmoderation noch irgendwie Minigolf-König dann nochmal unterstreichen an dieser Stelle. du hast mal getwittert, dass die WM 1990 deine Lieblings-WM ist. Damals wurde Deutschland zum dritten Mal Weltmeister. Andi Brehme, 85. Minute, per Foul-Elfmeter der Siegtreffer. Warum war das aus deiner Sicht die Lieblings-WM? Du warst ja bei der WM 2006 live dabei. Das hast du vorher nochmal eindrucksvoll erzählt. 2014 waren wir jetzt auch nicht ganz unerfolgreich.
Ja, richtig. Ich glaube, es gibt doch immer so gerade wenn ein Junge, der sich für Fußball interessiert, aufwächst, dann gibt es doch immer so Schlüsselmomente einfach, die du so hast mit deinen ersten Turnieren. Ich weiß, dass ich 78 das erste Mal bewusst geschaut habe, auch mit meinem Vater das Finale, da war ich 6, Argentinien gegen Holland. Diese Klopapierrollen, die da überall rumlagen in Argentinien, die sind mir so im Kopf geblieben. Meine Mutter wollte eigentlich, dass ich irgendwann ins Bett gehe, Verlängerung trotzdem mit meinem Vater noch geguckt. Dann 80 so ein bisschen Europameisterschaft, okay. Die erste, die ich eigentlich ganz bewusst durchgeguckt habe, war 82, die Weltmeisterschaft. Und also das ist für mich nach wie vor das Schönste. WM oder EM am besten 4 Spiele oder 3 an einem Tag. Man geht mit Jungs irgendwo im Biergarten, guckt sich das an. Gibt es nichts Schöneres. Und 1990 war tatsächlich so, ja, wie soll ich das sagen? Ich war 18 Jahre alt. Ich war damals im Halbfinale gegen England, waren wir mit ein paar Jungs in Berlin. Das erste Mal eigentlich sowas wie Public Viewing. Also es gab es ja nicht auf den großen Plätzen, aber alle Kneipen waren voll. Das Wetter war super. Dann über den Kuhdamm danach. Also das ist mir alles im Kopf geblieben. Ich fand die Mannschaft eigentlich ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Das waren ja so die Fußballer meiner Jugend. Ich finde, es war total verdient, obwohl man sicherlich gegen England im Halbfinale auch die nötige Portion Glück hatte, weil die Engländer ebenbürtig waren. Ich kann mich erinnern an das Spiel gegen Holland, wo man richtig so aufgeregt war. Und unter dem Strich steht für mich ein total verdienter WM-Titel in einem tollen Turnier mit viel Offensivfußball. Dann hier Gianna Nannini, dieser Song, das hat mir einfach alles gefallen. Wenn du jetzt sagst, warum 2-6 nicht? Klar, wenn du jetzt arbeitest, hast du vielleicht manchmal auch ein bisschen Abstand. Ich finde, bei 2-6 wird mir die sportliche Leistung zu sehr verklärt. Also ich habe dieses Spiel gegen Argentinien angesprochen. Ich war im Stadion. Deutschland war 80 Minuten komplett chancenlos. Also komplett chancenlos. Dann hat sich irgendwie der Torwart, der Argentinier, verletzt. Das Stadion wachte dann wieder auf. Es war auch nicht, wie immer, man tut ja immer so, als wenn der permanent ein Dauerhexenkessel gewesen wäre. Mhm. Dann war plötzlich das Publikum da. Die Argentinier haben den Sack nicht zugemacht, haben auch falsch gewechselt, Messi auf der Bank gelassen. Und dann warst du plötzlich weiter. Und womit ich dann tatsächlich auch, da mag jetzt der ein oder andere denken, was ist denn das für eine Aussage? Ich hatte dann noch ein Problem damit mit dieser Bewertung des Halbfinals gegen die Italiener, wo Deutschland eigentlich auch meiner Meinung nach total verdient verloren hat, weil sie eine große Torchance hatten. Lippi hat wirklich dicke Eier bewiesen, indem er 3 Stürmer eingewechselt hat und dann nachher so diese beleidigten deutschen Zuschauer. Jetzt hat man unser Sommermärchen kaputt gemacht. Ich gehe jetzt nicht mehr zum Italiener oder sowas. Also fand ich Wahnsinn, weil ich fand, das war ein absoluter verdienter Sieg in diesem Halbfinale für die Italiener. Man hat ja immer so getan, die Italiener haben uns den WM-Titel geklaut. Also die Italiener haben sich in der Vorrundengruppe mit Ghana, Tschechien und den USA durchgesetzt. Glück gegen Australien mit diesem Elfmeter, ja, aber da hätte es noch eine Verlängerung gegeben, es stand 0-0. Die Ukraine klar geschlagen, den Gastgeber verdient geschlagen und mit Glück die Franzosen im Finale. Also da habe ich jetzt auch schon von unverdienteren WM-Titeln gehört. Das hat mir nicht so gefallen. Und 2014, klar, beeindruckend, müssen wir gar nicht drüber reden. Aber es ist natürlich teilweise vielleicht auch so, dass dieses Ganze auch so ein bisschen dieses Fansein vielleicht abebbt, wenn du auch den einen oder anderen kennst. Denn eins ist ganz klar, ich habe das eben bei den Politikern gesagt, es gibt auch viele dieser Fußballer, die Everybody's Darling sind oder so, die, wenn du die ein bisschen näher kennst, auch Seiten haben, wo du sagst, puh, das fällt mir aber dann doch jetzt nicht mehr ganz so einfach, da jetzt einfach nur die schwarz-rot-goldene Brille anzusetzen. Ja. Da finde ich dann manchmal wirklich Handballer, Eishockeyspieler, alles ein bisschen authentischer, obwohl ich weiß, dass Geld natürlich da auch eine große Rolle spielt, weil die eben nicht so viel haben. Es gibt aber auch welche, die sind eigentlich immer gleich geblieben. Hier mein Kollege Roman Weidenfeller zum Beispiel, Junge aus dem Westerwald, er kommt aus Eisbachtal, ich wie gesagt aus der Nähe von Andernach. Da kennt man sich auch so ein bisschen landsmannschaftlich. Der war immer nett, der ist immer nett geblieben und ich glaube, der wird auch immer nett bleiben. Also deshalb einfach 1990, auch wenn ich jetzt weit ausgeholt habe, für mich die absolute Lieblings-WM.
Und auch vollkommen nachvollziehbar mit dieser ausführlichen Begründung. Wenn wir jetzt quasi nochmal die Klammer schließen und auf den jetzigen Fußball gucken, in Zeiten von Corona, eine verrückte Saison, die zu Ende gegangen ist. Die nächste, die jetzt ansteht, die wird natürlich auch nochmal irgendwie ganz, ganz anders sein, aufgrund von vielen englischen Wochen, nur 11 Tage Winterpause. Wie blickst du zunächst auf diesen Fußball jetzt in diesen Zeiten, wo es natürlich auch spielerisch hier und da gar nicht schlecht ausgesehen hat, im Gegenteil, und das auch, obwohl keine Zuschauer zugelassen waren. Wie blickst du auf dieses Fußballjahr 2020? Ein neues Jahrzehnt hat angefangen und es ist, glaube ich, ganz anders gekommen, als wir uns das alle irgendwie vorgestellt haben.
Ja, also ich greife einen Satz von dir auf. Ich fand auch, dass das Niveau sowohl bei der Europa League, da habe ich ja das Glück gehabt, Sevilla gegen Inter als Stadionmoderator begleiten zu dürfen. Tolles Spiel, also auch das Niveau bei beiden Endturnieren war richtig hoch. Du merkst halt natürlich schon, Heimspiel spielt keine Rolle mehr. Das zeigen ja auch die Statistiken. Deshalb verstehe ich zum Beispiel auch nicht, warum bei Relegationsspielen eine Auswärtstorregel greift. Hm. Also es hätte eine ganz normale Verlängerung geben müssen. Wenn keine Zuschauer da sind, fällt ja dieser Vorteil auch weg. Insgesamt glaube ich schon, dass es so ein Break ist. Ich glaube, nach 2-3 Jahren wird sich auch das Ablösegebaren wieder auf dem Niveau von jetzt einpendeln. Also es wird sich wenig, glaube ich, zum Guten ändern. Alle sagen, das wäre jetzt eine Möglichkeit, eine Zäsur zu machen. Das wird es nicht geben. Der Fußball wird durchs Geld regiert. Insgesamt muss ich sagen, der Fußball, wenn du hast Abonnementmeister wie Bayern, wie PSG, wie Juve, dann muss man natürlich ganz klar auch konstatieren, dass der Wettbewerb nicht mehr so interessant ist. Kannst du dich noch erinnern, als die Bayern mal nach Rostock gefahren sind, nach Kaiserslautern gefahren sind, nach Karlsruhe gefahren sind, wo du gesagt hast, boah, heute wird schwer. Die Bayern haben doch eigentlich jetzt in der Saison 3 Spiele, wo du sagst, da müssen sie sich jetzt richtig anstrengen. Trotz allem Respekt vor der Gier, die diese Spieler haben, alles gewonnen und machen immer weiter. Also das nötigt mir schon großen Respekt ab. Aber wenn man da nicht ein bisschen was, und sei es nur der Verteidigungsschlüssel, dann habe ich gar nichts dagegen. So werden die Großen immer reicher. Ich fände es auch gut, wenn die Europa League finanziell nicht so abgestuft würde gegenüber der Champions League. Dann wäre das auch noch vielleicht ein größerer Anreiz, weil diese Lücke kannst du ja nie mehr schließen. Ich erinnere mich 70er, 80er Jahre, da hieß es, steig mal ab, das tut dir vielleicht ganz gut, da kommst du wieder hoch und dann bist du ein bisschen geerdet. Das kannst du ja heute gar nicht mehr aufholen, wenn du 1-2 Jahre in der zweiten Liga spielst.
Das ist klar, dass das ein HSV-Fan sagt, aber ich will da jetzt nicht zu sehr in der Wunde poolen, aber nein, das ist auf jeden Fall.
Also beim HSV muss man sagen, die haben in den letzten Jahren so viel falsch gemacht. Da muss ich auch keine Geldverteilungspolitik. Also da müssen wir gar nicht, drüber reden.
Da könnten wir den nächsten Podcast zu diesem Thema aufnehmen. Aber ich bin gespannt, wer zum ersten Mal jetzt Trippelsieger, B-Sieger sich aufs T-Shirt drucken wird. Was ändert sich eigentlich für euch als Berichterstatter jetzt auch in dieser Zeit? Natürlich, klar, ihr müsst Masken im Stadion tragen, alles drumherum ist natürlich jetzt anders von der Art und Weise her. Aber auch so ein Beispiel: 11 Tage Winter. Pause, viele englische Wochen, so ein Rhythmus ändert sich natürlich jetzt für euch auch komplett in dieser Saison.
Ja, es fehlt natürlich schon. Es fehlen dir natürlich die Zuschauer. Es wird jetzt hier bei der Europa League, habe ich ja auch 2 Spiele gemacht. Du bekommst erstmal das Fieber gemessen, wenn du ins Stadion gehst. Das ist ja bei Magento auch so, um das auszuschließen, dass du jetzt eventuell mit Corona ins Stadion kommst oder mit so ansteckend bist. Das hat sich natürlich geändert. Dann auch als Interviewer die Entfernung einfach zum Interviewpartner. Der steht halt 4-5 Meter entfernt. Früher konntest du dann schon mal vielleicht mal lockeren Spruch vor dem Interview mit den Leuten machen. Das hat sich natürlich geändert. Aber ansonsten muss ich schon auch sagen, das, was eben bei dir angeklungen ist, dieses Niveau, die Qualität der Spiele, die ist schon also enorm hoch, muss ich sagen. Das war schon mit das Beste, was ich vom Fußball in den letzten Jahren gesehen habe. Diese Spiele jetzt in Lissabon, aber auch hier in Nordrhein-Westfalen.
Inter gegen Sevilla hast du angesprochen. Hast du dich am Ende auf die Sieger vorbereitet? Wenn jetzt Inter gewinnt, hast du deine italienischen Sätze dann parat oder eben in dem Fall Sevilla gewinnt und du konntest auf Spanisch glänzen. Wie viel musstest du dich dann auf diese Sätze vorbereiten?
Also das war schon eigentlich sehr kurios, muss ich sagen. Wir hatten ja vorm Spiel erstmal so, also die Vorberichterstattung mit Olaf Thon zum Beispiel im Stadion dann. Und dann denkst du so, ey, geil, bist Berichterstatter bei so einem europäischen Finale. Und nach dem Spiel kann man sich ja vorstellen, ist das dann sehr, sehr hektisch gewesen. Also so ein Zusammenspiel vom Beach, wo Laura mit Roman gewesen sind und zu uns ins Stadion. Und ich stehe dann da mit Olaf Thon und plötzlich sagt mir der UEFA-Delegierte, Navas kommt. Also ich meine, wer sich ein bisschen im Fußball jetzt auskennt, Navas ist Sevilla eigentlich, als Kapitän da geboren, war beim ersten Triumph 2-6 auch schon dabei. Und wir kriegen vorher immer so eine Liste von der UEFA, wer welche Fremdsprache spricht. Und bei Navas steht halt Englisch und Spanisch, was auch nicht verwundert, der hat ja schließlich bei Manchester City gespielt. Ja. Und ich selber habe wirklich jetzt keine überragenden Spanischkenntnisse. Ich habe mal einen Kurs gemacht und das heißt, ich bereite mich dann schon im Kopf immer so ein bisschen darauf vor, dass ich 2 mögliche Fragen auf Spanisch, Französisch, also Italienisch würde ich mir, glaube ich, jetzt nicht unbedingt zutrauen, stellen kann. Aber es stand ja ganz klar da, er kann Englisch. So, und dann sage ich zu ihm, als wir dann rüberschalten, ich sage dann halt einfach, congrats, Jesus, Englisch oder Espanol? Und er so, no. Only Espanol, oder also, ja, also sagt mir ganz klar, also nur Spanisch oder gar nichts. Oh. So, und in dem Moment geht Laura zu mir ab. Puh, ja gut, dann musst du natürlich, gut, die 2 Fragen kriegst du noch hin, aber bei der Übersetzung musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben, dass du das, was er jetzt sagt, verstehst. Klar, der wird jetzt auch nach dem 6. Triumph nicht irgendwas erzählen von in der Mannschaft stimmt's nicht. Also du kannst dich ja auf so ein paar Floskeln, die man kennt, auch vorbereiten. Aber ich habe dann schon auch ein bisschen, muss man sagen, ein bisschen geschwitzt, ob er das dann ungefähr so sagt, was ich auch verstehe. Ich habe es zum Glück verstanden, aber ich habe nachher gehört, dass der ein oder andere dann doch überrascht war, dass ich zumindest so Alltagsspanisch ein bisschen konnte. Das war eigentlich ein tolles Erlebnis, muss ich sagen.
Auf jeden Fall. Du hast geschwitzt, auch wenn du keine Winterjacke anhattest, wie man auch
ganz genau. Es waren 32 Grad im Stadion, dazu Spanisch, also das war schon eine Herausforderung.
Genau. Du hast vorhin noch das Wort, was ich schön fand, Abonnementmeister verwendet. Ist für dich jetzt klar, dass Bayern Meister 2021 wird?
Leider ja. Also ich habe letztes Jahr habe ich auf Borussia Dortmund getippt, weil sie ja vor 2 Jahren diese ganz enge Saison nur mit 2 Punkten Rückstand haben. Mir ist doch dieses ganze Gequatsche immer mit Favre, kannst du keine Titel gewinnen. Lucien Favre ist für mich ein outstanding Trainer, der hat überall wahnsinnigen Erfolg gehabt. Wenn ich dann höre, ja, beim Ende bricht er immer wieder ein, ja, gut, dann wird man mit einer Mannschaft wie Hertha, Gladbach oder Nizza Meister. Also auf Dauer ist das dann auch eine Qualitätsfrage irgendwann. Vielleicht war er vor 2 Jahren ein bisschen zu defensiv in den Spielen in Augsburg oder in Nürnberg, das mag alles sein. Ich finde, Dortmund hat eine Hammermannschaft, aber also die Bayern in der Verfassung, da muss man tatsächlich befürchten, dass in den nächsten 5 Jahren der Meister wieder Bayern München heißt. Wie ich das finde, habe ich eben gerade schon gesagt, aber ich befürchte, die Zeit, als die Bayern in 10 Jahren vielleicht nur 4-mal Meister waren, das werden wir leider nie mehr erleben. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Aber ich habe jetzt auch, ich habe vielleicht ein paar Ansätze eben genannt, aber ich habe jetzt auch nicht das Rezept im Schrank, wie man das ändern kann. Und muss man ja auch sagen, auch wenn ich sie nicht mag, man kann den Bayern ja jetzt nicht sagen, jetzt spielt man ein bisschen langsamer, weil dass der Spieler selber einen Titel gewinnen will, das ist ja auch klar. Und diese Gier, die Spieler wie Boateng, wie Müller immer noch haben oder auch schon Kimmich hat, Das muss einem dann schon, wenn man Sportler ist, auch ein Stück weit imponieren, gar keine Frage.
Auf jeden Fall. Und das kann man natürlich auch dann neidlos anerkennen und auch wirklich respektieren, wenn ein Verein wie Bayern München so erfolgreich ist, auch wenn unsere Herzen eben für andere Vereine schlagen. So ist das nun mal im Fußball. Thomas, dass du verwandeln kannst, das haben wir jetzt eindeutig schon mehrmals heute erfahren und auch hautnah miterleben können. Jetzt bin ich gespannt, ob du in der Rubrik Knopfballtor in der letzten Rubrik auch verwandeln kannst. Ich werde dir quasi den Ball zuspielen und du musst dann verwandeln, und zwar die Sätze jetzt vervollständigen. Okay. Meine größte Jugendsünde war ...
Beim Abi-Streich auf dem Megina-Gymnasium in Mayen. Einzelheiten erspare ich hier der Redaktion.
Jetzt wird es gerade so richtig spannend. Schade.
Ja. Ich hab da noch Verwandtschaft, das lassen wir dann wieder mal.
Machen wir in der nächsten Folge. Luxus ist für mich
freies Wochenende, Sauna und Zeit mit meinen Töchtern zu verbringen.
Meine Pläne ab 50 sind?
Noch mindestens 15 Jahre in diesem Bereich arbeiten, vielleicht manchmal ein bisschen ruhiger und gelassener zu werden, aber ab und zu den Gazier noch sprudeln zu lassen.
Der Gazier sprudelt, das gefällt mir. Die Fußballwelt in 10 Jahren wird so aussehen?
Superliga ist da, nationale Meisterschaften, die vielleicht dann doch auch mal wieder andere nach oben spülen, hoffentlich weiterhin WM- und EM-Turniere, die einfach so ein bisschen auch das Fußball als Volksgefühl noch zusammen haben. Und es wäre schön, ein bisschen weniger Geld im Umlauf.
Das ist ein schöner Wunsch. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich mit dieser Person noch einmal sprechen.
Boah, Gott, das ist jetzt ganz schwer. Muss ich jetzt einen, mit dem ich schon mal jemanden gesprochen habe oder den ich mir wünschen würde?
Geht beides bei dir, also das ist völlig, völlig egal.
Ich würde gerne mit Ernst Happel sprechen. Der geilste Trainer, den der HSV je hatte. Ein super Typ. Auch neben dem Platz. Ja, mit Ernst Happel würde ich gerne sprechen.
Und
du siehst ihn ja übrigens auf meinem Profilfoto auch, wenn du mir
WhatsApp schreibst. Richtig.
Der Herr, der beim Konditionstraining nebenher mit dem Motorrad gefahren ist.
Respekt. Und die letzte Frage oder der letzte Satz für dich, den du vervollständigen darfst. Ich würde gern noch einmal bei Sky arbeiten oder bei Radio Andernach.
Ich würde gerne nochmal bei Radio Andernach arbeiten und danach genauso nochmal bei Sky, bei beiden.
Ein schönes Schlusswort von dir, Thomas. Ein sehr, sehr meinungsstarker Talk. Das fand ich sehr gut, dass du die Dinge klar auf den Punkt gebracht hast und klar angesprochen hast. Und dir auf jeden Fall alles Gute. Wir sind gespannt, wie es weitergeht in dieser Saison und dem HSV. Und drücken wir natürlich alle Spitz auf Knopfhörer, drücken dem HSV die Daumen. Danke dir.
Genau, und wir sprechen dann in 5 Jahren darüber, wenn der HSV sich endlich wieder für die Champions League qualifiziert hat.
So machen wir das. Können wir nochmal ergänzen zu: Die Fußballwelt in 10 Jahren wird so aussehen. Der HSV ist wieder oben mit dabei.
Ganz genau. Das hört sich sehr, sehr gut an.
Das war Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Mit Carsten Kulawik. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Und zu sehen auf Instagram. Infos und alle Folgen findet ihr unter spitzaufknopf-podcast.de.